Ja, liebe Geschwister, mit Gottes Hilfe möchte ich heute Morgen bei der Betrachtung des ersten Korintherbriefes einen Schritt weitergehen. Wir sind ja gewesen bei 1. Korinther 12 und wollen nun den Anfang von 1. Korinther 13 miteinander betrachten. Ich denke, wenn der Herr Gnade schenkt, werden wir auch demnächst einmal den Abschnitt 1. Korinther 11, die erste Hälfte, miteinander betrachten können, aber vielleicht zunächst einmal 1. Korinther 13. Dieser bekannte Abschnitt, der von der Liebe Gottes, von der Agape-Liebe handelt. Vielleicht nochmal im Rückblick, was wir aus dem 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes gesehen haben. Wir haben dort gesehen, dass die Korinther, eine Gemeinde, in der Gott viel Gnade geschenkt hat, gewirkt hat durch seinen Geist, eine Gemeinde, in der auch viele geistliche Gaben, Gnadengaben des Heiligen Geistes gegeben worden waren, dass sie ziemliche Nöte und Probleme hatten im richtigen Umgang mit diesen Gnadengaben. Deswegen muss Paulus auch so ausführlich über diese Frage der Gnadengaben schreiben. Es sind letztlich drei Kapitel im 1. Korintherbrief, die direkt dieses Thema behandeln, weil nämlich es ein Unterschied ist, ob der Geist Gottes einem eine Gabe gibt oder ob man auch eine geistliche Gesinnung und Haltung hat, diese Gabe im Dienst für den Herrn zu gebrauchen. Also es mag sein, dass der Geist Gottes einem Bruder zum Beispiel eine Gabe gegeben hat, die Gemeinde zu erbauen. Aber wenn er fleischlich gesinnt ist, wenn er eine verkehrte Gesinnung hat, dann wird diese Gabe nicht so zum Segen, zur Entfaltung kommen, wie es eigentlich sein sollte, wie Gott es möchte. Es ist auch eine Frage des Charakters, der Haltung, der Gesinnung der Gläubigen, wie weit der Geist Gottes sie wirklich zur Erbauung der Gemeinde gebrauchen kann. Und das war auch das Anliegen, das Paulus hatte. Er hat in seiner Liebe, und er hatte ja eine väterliche, eine Liebe, eine besorgte Liebe um diese Korinther. Er war um sie besorgt, er wollte ihr Bestes. Er hat einfach einen großen Mangel gemerkt bei ihnen. Wir erinnern uns noch einmal, die Korinther hatten auch darin Probleme, dass dann diejenigen, die zum Beispiel die Gabe der Prophetie bekommen hatten, die ein Wort von Gott damals weitergeben durften, dass sie zum Beispiel stolz darauf waren, eine solche Gabe zu haben. Sie haben vielleicht auch gesagt, oh, da ist dieser Diakon, der dann immer die Leute begrüßen darf, oder da ist eine Schwester, die putzt die Gemeinderäume, nachdem alles vorbei ist. Das sind ja geringe Dienste, aber ich habe einen großartigen Dienst. Und genauso auch diejenigen, die die Gabe des Sprachenredens hatten, die sind in der Gemeinde aufgestanden und haben dann vielleicht 10 Minuten auf Altchinesisch oder Persisch einen Vortrag gehalten, den kein Mensch in der Gemeinde verstanden hat. Und dann haben sie sich noch untereinander rivalisiert, sind noch andere aufgestanden und so wurde die ganze Gemeinde beschämt und nicht erbaut. Man hat mit den Gaben im Hochmut geprahlt, man war gegeneinander auch in Parteiungen verfeindet. Auch das war eine Not in Korinth, dass es da solche gab, die gesagt haben, ich gehöre zur Partei des Paulus und ich gehöre zur Petruspartei und ich zur Christuspartei. Ja? Und diese ganze Zerstrittenheit hatte Apostel Paulus auch im Herzen und im Hinterkopf, als er dieses Kapitel über 1. Korinther 13 über die Liebe schreibt, über die Überlegenheit der Liebe als der wichtigsten, vorzüglicheren Gnadengabe. Ich lese nochmal 1. Korinther 12, Vers 31. Da heißt es, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Das ist eigentlich die Überleitung zu 1. Korinther 13. Paulus sagt ihnen, ihr solltet eigentlich nach den Gnadengaben streben, die viel, viel wichtiger sind als Sprachenreden oder Prophetie, nämlich Glaube, Liebe und Hoffnung. Und davon handelt eigentlich der Abschnitt, den wir jetzt auch miteinander betrachten wollen, dass es da einen besseren Weg gibt, als mit seinen Gaben aufzutreten und zu prahlen und sich gegenseitig zu rivalisieren und auszustechen, nämlich den Weg der Agape-Liebe Gottes. Ich lese jetzt einmal 1. Korinther 13, die ersten 7 Verse. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Ja, Paulus will die Korinther einfach auch ein Stück wieder in die rechte Sichtweise der Dinge zurückführen. Sie hatten die Prioritäten aus dem Auge verloren. Sie hatten Gaben, die Gott zur Erbauung gegeben hatte, in ganz überzogener Weise groß gemacht, weil sie damit sich selber groß machen wollten. Und nun sagt ihnen Paulus, schaut, die Liebe ist viel wichtiger als diese Gnadengaben. Die Liebe ist letztlich das Entscheidende im Leben eines gläubigen Christen. Auch das Entscheidende, wenn es darum geht, einen Dienst zur Erbauung in der Gemeinde zu tun. Paulus spricht hier von einigen Unmöglichkeiten. Er hat sehr wohl in Sprachen der Menschen geredet. Diese Gabe des Sprachenredens hatte ja auch er. Aber die Sprache der Engel, das ist ganz sicherlich nicht das gewesen, was Paulus reden konnte. Ja. Er spricht hier von Unmöglichkeiten. Selbst wenn er der allerbegabteste Mensch auf Erden gewesen wäre, aber er hätte keine Liebe gehabt, dann wäre er nur ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Ja. Etwas tönt ja, weil es innen hohl ist. Ja. Aber das ist nicht das, was Gott sucht. Menschen, die außen schön aussehen und innen hohl sind. Sondern wir sollen innerlich Christus im Herzen haben, dann wird es auch recht mit dem, was wir nach außen hin vertreten und ausbreiten. Und das ist eben der Punkt, ich denke, das ist ganz wichtig, auch Weissagung hatte Paulus ja auf eine Weise, er war sogar mit besonderen Offenbarungen begabt, aber er hat auch nicht alle Geheimnisse gewusst und hat auch nicht alle Erkenntnis gehabt und er hatte auch nicht den Glauben, Berge zu versetzen. Manche Leute finden das etwas Sensationelles, aber ehrlich gesagt, das wird nicht arg viel damit verändert, dass wir einen Berg versetzen können durch Glauben. Ja? Es ist viel wichtiger, wenn wir Glauben zum Beispiel haben, um geistliche Nöte in der Gemeinde wirklich auch vor Gott zu bringen und dafür zu beten, dass Gott sie löst. Das sind viel größere Berge und beeindruckendere Berge oft als die materiellen Berge. Also selbst wenn er diese Gaben im Vollmaß gehabt hätte, aber keine Liebe, so wäre das alles nichts gewesen. Er wäre nichts, denn die Liebe ist letztlich das, was den Wiedergeborenen auch ganz besonders auszeichnen soll. Vielleicht erinnern wir uns da an Römer 5. Dort wird eigentlich auch gezeigt, dass diese Liebe Gottes ein Erbteil ist, das jeder wahre Gläubige empfangen hat. Römer 5, Vers 5. Da heißt es im zweiten Teil des Verses, denn die Liebe Gottes, hier steht also genau wie auch im ersten Korintherbrief das Wort Agape im Grundtext, im griechischen Text Agape Gottes, da kommen wir nachher gleich noch drauf, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das heißt, jeder wahre Gläubige hat die Agape-Liebe Gottes in seinem Herzen. Das ist eine Gnadengabe, das ist nicht etwas, was wir lernen müssten, etwas, was wir uns irgendwie besonders ausstrecken müssten danach, sondern wir haben die Liebe Gottes bereits in unsere Herzen ausgegossen. Nur die Frage ist, wie weit hat sie Raum in unseren Herzen? Ja? Ist das jetzt etwas, was uns wirklich erfüllt und was auch von uns ausstrahlt? Oder ist es etwas, was in irgendeiner inneren Kammer unseres Herzens eingeschlossen und gefangen ist und kann überhaupt nicht ausströmen zu anderen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Jeder von uns hat, wenn er den Heiligen Geist bekommen hat, wenn er wiedergeboren ist, die Liebe Gottes ausgegossen bekommen in sein Herz. Ja? Aber die Frage auch an die Korinther war nicht, ob sie diese Liebe gar nicht hätten, sondern die Frage war, geben sie dieser Liebe den rechten Raum? Und das ist eine Frage, mit der wir uns, denke ich, auch sehr gewinnbringend immer wieder beschäftigen sollten. Wie hat die Liebe Gottes in mir Raum zu wirken? Kann sie mich erfüllen? Ist es die Liebe Gottes, die sie auch andere Menschen empfinden und erfahren, wenn ich mit ihnen rede, wenn ich mit ihnen umgehe, wenn ich in der Gemeinde Dienst tue, wenn ich vielleicht auch unter Ungläubigen ein Zeugnis gebe? Was kommt darüber? Kommt da mein unreines und eigensüchtiges und hartherziges eigenes Wesen rüber, mein Fleisch, mein alter Rudolf oder wie auch immer, oder kommt da Christus rüber? Ja? Paulus sagt, er sei ein Wohlgeruch des Christus
überall, wo er hinkommt. Das ging nur deshalb, weil sein Eigenleben wirklich im Tod war, weil er jemand war, der in ganzer Hingabe an Christus lebte. Ich denke, das ist dieses Spannungsfeld und diese Frage, die hier vor uns gestellt ist. Jemand, der gar keine Liebe hat, der ist auch nicht wiedergeboren und der ist vor Gott nichts. Auch wenn er die größten Begabungen hat, sind die alle nichts wert, wenn da nicht die Liebe Gottes ist. Und deswegen sollen wir, die wir diese Liebe haben als wiedergeborene Gläubige, ihr auch den rechten Stellenwert in unserem Leben geben. Das ist, denke ich, die Fragestellung, die auch in diesem Kapitel Paulus aufwirft und wo er auch die Herzen und Gewissen der Korinther erforscht und damit auch ins Licht Gottes bringt und hoffentlich auch unsere persönlichen Herzen und Gewissen. Also der überragende Wert der Liebe ist eben darin zum Ausdruck gekommen, dass die Liebe das Allerwichtigste ist. Ich lese auch mal, was wir heute Morgen schon gelesen haben. 1. Johannes 4, Vers 9 und 10. Wir können es vielleicht schon ab Vers 7 und 8 lesen. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Nun, ich denke, hier ist an der Zeit, dass wir uns einmal genauer fragen, was ist das eigentlich für eine Liebe, von der Apostel Paulus hier redet. Ich habe schon vorher erwähnt, hier steht im griechischen Grundtext das Wort Agape. Es gibt verschiedene Arten von Begriffen für Liebe im Griechischen. Es gibt einen Begriff, der heute in der Welt in aller Munde ist, das ist Eros. Das ist die erotische, die sinnliche Liebe. Es gibt einen weiteren Begriff, den wir auch im Neuen Testament immer wieder finden, das ist Philia. Das ist die freundschaftliche, die Sympathieliebe, würde ich mal sagen. Wenn man jemanden nett findet, wenn man sich zu jemand hingezogen fühlt, weil er zum Beispiel in der Persönlichkeit zu einem passt oder einen ergänzt, das ist so Philia, Liebe, Zuneigung, Freundschaft. Und dann gibt es ein Wort, das im normalen Griechischen eigentlich ganz selten verwendet wurde und das der Geist Gottes verwendet hat, um eine ganz besondere Art von Liebe zu kennzeichnen. Das ist die Agape-Liebe. Und von der ist eigentlich in der Bibel, im Neuen Testament, in den allermeisten Fällen die Rede, wenn wir im Deutschen in der Bibelübersetzung Liebe stehen haben. Die Agape-Liebe ist eine ganz besondere Art von Liebe. Ich habe einmal Zeugnis gegeben einer jungen Frau, die ja unbekehrt war, aber sehr romantisch veranlagt und die hat eben auch, wo ich sie auf Bekehrung angesprochen habe, hat sie gesagt, ach weißt du, die Liebe ist doch das Wichtigste. Wenn ich doch die Liebe habe, dann bin ich in Gott. Und diese junge Frau war ganz weit davon entfernt, in Gott zu sein. Und sie hat etwas verwechselt. Ja, sie war bestrebt nach Philia, nach Zuneigung, nach Freundschaftsliebe. Aber das war nicht das, was den Christen kennzeichnet, was den Unterschied ausmacht, ob jemand in Gott ist oder nicht in Gott ist, sondern die Agape. Und die Agape-Liebe ist eine ganz besondere Liebe. Wir wollen dem vielleicht noch einmal nachgehen, indem wir im Epheserbrief zwei Stellen lesen, in Epheser 5. Epheser 5, Vers 1 und 2, da lesen wir, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, in der Agape-Liebe. Gleich wie auch Christus uns geliebt hat, da steht auch Agape, und sich selbst für uns gegeben hat als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Und dasselbe finden wir noch einmal in Vers 25 im selben Kapitel. Da heißt es von uns Männern, ihr Männer liebt eure Frauen, auch hier wieder Agape. Gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Und hier finden wir eigentlich ein Wesenskennzeichen der Agape-Liebe, der göttlichen Liebe. Nämlich, sie ist keine eigensüchtige Liebe. Eros ist eine zutiefst eigensüchtige Liebe. Wer auf diesem Trip der erotischen Liebe ist, der benutzt andere Menschen zur Befriedigung seiner sinnlichen Begierden, seiner Bedürfnisse und Wünsche. Und wenn es nicht mehr passt, dann wirft er denjenigen weg. Ja, das ist eine schreckliche Sache, weil der Eros in unserer Gesellschaft regiert, werden zahllose Menschen zutiefst kaputt gemacht und verletzt und zerstört und geschändet von dem weg, was eigentlich Gott mit ihnen wollte. Ja? Also Eros ist die ganz falsche Art, wie man eine Beziehung gestalten sollte. Aber auch die Philia-Liebe, die Freundschaftsliebe, ist eine egoistische Liebe. Ich finde den anderen toll, weil er mir was bringt. Entweder weil er auf der gleichen Wellenlänge ist, weil ich mit ihm die gleichen Witze reißen kann, die gleichen, was weiß ich, Dinge unternehmen kann. Oder auch als Ergänzung, oftmals ist auch Verliebtheit, das ist auf der Ebene der Philia-Liebe. Ja, das ist, dass man meint, jemand anders passt genau zu einem und füllt allen menschlichen Mangel aus, sodass man meint, wenn ich diesen Menschen jetzt habe und mit ihm eine Beziehung eingehe, dann bin ich ein ganzer Mensch. Stimmt es? Großer Fehlschluss. Ja? Die Dinge, die in unserem Herzen zutiefst mangeln, die kann nur der Herr Jesus ausfüllen. Kein Mensch. Deswegen ist die Verliebtheit auch etwas, was ganz schnell hochkocht und was dann irgendwann mal ganz schnell wieder auf den Nullpunkt angelangt ist, wenn man nämlich gemerkt hat, ja, der andere ist ja gar nicht der Idealmensch, den ich mir vorgestellt habe, sondern das ist ja auch ein Mensch mit Schwächen. Da müsste ich ja auch was investieren. Da muss ich was geben. Ich kann nicht immer nur nehmen. Oh, und dann ist die Verliebtheit plötzlich auf dem Nullpunkt. Ja, im Gegenteil. Ja, manchmal schlägt sie dann um in Hass. Ja, wir finden das in ganz schrecklicher Weise im Alten Testament in so einer Beziehung zwischen den Kindern Davids angedeutet. Ja, etwas Schreckliches. Das ist also auch keine wirkliche Liebe. Und das Wesenskennzeichen der Agape-Liebe ist, dass sie hingebende Liebe ist. Nicht verlangende, verzehrende, nehmende Liebe, sondern gebende, schenkende Liebe. Eine Liebe, die opfert, die sich selber zurückstellt, um dem anderen Gutes zu tun. Das ist die Liebe Gottes. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wir lesen nachher, die Liebe, die Agape sucht, nicht das ihre in 1. Korinther 13. Ja, wenn der Herr Jesus das Seine gesucht hätte, dann hätte er uns in der Verdammnis gelassen und hätte die Leiden am Kreuz umgehen können. Das wäre möglich gewesen. Die Wahl stand vor ihm und er hat sogar gebeten, wir haben es heute Morgen kurz gestreift in der ersten Stunde in Gethsemane, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch vorübergehen. So schrecklich war dieser Kelch mit unserer Schuld und Sünde beladen zu werden und den Zorn Gottes ertragen zu müssen. Der Herr wusste ja, was auf ihn zukommt. Und dennoch war er bereit, selbst dieses größte Opfer zu bringen. Er war bereit, alles dahin zu geben. Er hat nicht das Seine gesucht, sondern das Unsere. Und das ist das große Vorbild, das das Wort Gottes eigentlich vor unsere Augen stellt, wenn wir von Liebe reden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier unterscheiden. Hier geht es nicht um sentimentale Liebe, um Gefühlsliebe, um den getarnten Egoismus, den man in der Welt als Liebe bezeichnet. Ich will für mich Verwirklichung, ich will für mich was Tolles haben. Das ist keine Liebe in den Augen Gottes. Ja? Sondern Liebe, das bedeutet Opfer, Hingabe an den anderen. Und letztlich, diese Liebe kommt von Gott. Gott hat sie uns gegeben. Wir haben sie nie in uns selbst. Agape-Liebe ist was, was kein Mensch haben kann, es sei denn, der Heilige Geist wohnt in ihm. Ja? Es gibt manchmal so etwas, was aussieht wie opferbereite Liebe, durchaus auch unter Menschen. Aber Gott weiß um die verborgenen Dinge. Und Gott weiß, dass bei jedem natürlichen Menschen auch in den Opfern Eigensucht, Stolz, Selbstgerechtigkeit mit hineingemischt ist. Ja? Es gibt in den Augen Gottes, die alles durchdringen, die Tiefen unseres Herzens, keine wirklich reine, selbstlose Liebe unter den Menschen. Es gibt es nur bei dem Herrn Jesus und nur durch den Herrn Jesus. Ja? Deswegen diese Liebe muss ausgegossen werden in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Sonst sind wir völlig fern von ihr. Ja? Das ist wie vom Mars, ganz weit weg. Da haben wir eigentlich gar keinen Bezug dazu als natürliche Menschen. Ja? Diese Agape-Liebe ist auch eine Liebe, die erwählt, die auf einer Willensentscheidung beruht, anstatt auf Sympathie. Ja? Verliebtheit oder Sympathie, die entsteht ganz spontan. Ja? Man sagt es oft, ein Mensch entscheidet in ersten Sekundenbruchteilen der Begegnung mit einem anderen, ob der ihm sympathisch ist oder nicht. Und dann ist es so oder ist es nicht so. Ja? Aber das ist Fleisch. Das ist die Gefühlsebene. Ja? Die Agape-Liebe ist eine Liebe, die willentlich sich entscheidet, auch wenn der andere gar nicht an und für sich liebenswert ist und auf jeden Fall nicht vollkommen, die sich entscheidet zu lieben. Und so hat Gott uns geliebt, denn wir waren vor ihm nicht liebenswert. Wir waren alle miteinander, als Gott uns gesehen hat, Sünder voller Finsternis und Bosheit, voller Eigensucht und Rebellion. Und in den Augen Gottes ist Eigensucht etwas abgrundtief Hässliches. Das können wir gar nicht verstehen, weil wir sind von Eigensucht geprägt. Das ist unser ganzes Wesen von Natur aus, eigensüchtig zu sein, dass wir uns um uns selber drehen, unser eigener Gott sind. Aber je mehr wir mit dem Herrn Jesus gehen, desto mehr, denke ich, erkennen wir, wie anders sein Wesen ist als unsere eigensüchtige Art. Und wie der Herr diese Eigensucht verabscheuen muss. Den Stolz, die Ich-Haftigkeit, genau das, was in der Welt gefördert wird. Ja, wir brauchen selbstbewusste, ich-starke Kinder, heißt es da. Ja? Und dann zieht man sich die heran und in ihrem Selbstbewusstsein, ihrer Ich-Stärke machen sie die Lehrer fix und fertig und die Eltern auch. Ja? Man weiß gar nicht, was man da für eine Saat heranzieht. Ja? Aber bei Gott zählt das alles gar nicht. Ja? Da zählt nicht Ich-Stärke und Selbstbewusstsein und Durchsetzungsfähigkeit, sondern das ist im Grund ein Ausfluss der sündigen alten Natur des Menschen. Ja? Was bei Gott zählt, ist, dass das Ich von seinem Thron runtersteigt und Opfer bringt und für den anderen da ist, statt für sich selbst. Und da sind wir dann auf der Ebene der Agape-Liebe. Und das geht nur in der Kraft des Geistes Gottes, niemals in eigener Kraft. Ja? Das müssen wir wissen. Das dürfen wir auch, das ist auch befreiend, dass wir gar nicht erst versuchen, in eigener Kraft so zu leben, sondern wir brauchen dazu den Geist Gottes, wir brauchen die Kraft des Herrn, der uns so geliebt hat und sich für uns hingegeben hat. Also das ist ganz, ganz wichtig. Gott ist Liebe. Gott ist solche selbstlose, heilige, erwählende Liebe. Er hat uns erwählt, obwohl wir Sünder waren, obwohl wir nichts Gutes und Schönes und Liebenswertes an uns hatten. Und wenn ich als Mensch diese Agape-Liebe empfangen habe, dann kann ich Menschen lieben, obwohl sie mich vielleicht verletzen und enttäuschen, obwohl sie vielleicht in vielem überhaupt nicht liebenswert sind, sondern mir viel, viel Mühe gemacht haben, dann kann ich solche Menschen selbstlos lieben. Ich kann ihr Bestes suchen. Und das ist eigentlich eine Revolution. Eine Revolution, die viel größer ist als viele und die ganzen äußerlichen Revolutionen und Umänderungen in der Gesellschaft der Menschen, dass ein egoistisches, verfinstertes Menschenherz in der Lage ist, andere aufrichtig und selbstlos zu lieben. Das geht nur durch den Geist Gottes. Und deswegen ist diese Liebe, von der der Apostel Paulus in 1. Korinther 13 spricht, etwas so Wichtiges und Kostbares. Und wir sollten immer mit dabei bedenken, es geht hier um die Agape-Liebe. Es geht hier um diese ganz besondere Liebe Gottes, nicht um dieses billige Wort Liebe, das heute in der Welt zu einer wirklichen Billigwährung entwertet wurde, ja, wo also überhaupt eigentlich nichts mehr damit ausgedrückt wird, sondern hier geht es um diese kostbare, selbstlose Liebe Gottes. Das ist das Entscheidende in unserem geistlichen Leben, dass diese Liebe wirklich auch sich bei uns entfalten kann und zum Ziel kommt. Ich denke, dabei ist auch ganz wichtig, dass wir sehen, die erste Ebene, wo wir diese Liebe, diese Agape-Liebe ausleben, ist nicht Menschen zu. Auch da denken wir oft menschlich und fleischlich, finden wir ausgedrückt in 1. Johannes 4, Vers 19. Da heißt es, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Also diese Agape-Liebe soll sich zuallererst einmal auf Gott richten, ja? Die Liebe zu Gott, das finden wir ja schon auch in den Evangelien, sagt der Herr Jesus, das erste und wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Da steht auch Agape, das ist klar. Ja? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand, mit deinem ganzen Sein. Und das ist die erste Ebene. Das verstehen wir deswegen auch, dass diese Liebe nicht etwas sein kann, das menschlich Böses, Verkehrtes einfach duldet und toleriert und sagt, Schwamm drüber, reden wir nicht mehr drüber, ist alles in Ordnung. Diese Liebe ist nicht weichlich, diese Liebe bedeutet nicht Toleranz. Ja, das machen viele fleischliche Christen, haben da ein ganz falsches Bild. Die sagen, jemand ist liebevoll, wenn er das Böse nicht straft, wenn er keine klaren Worte spricht, wenn er alles zudeckt und alles schwammig irgendwie rechtfertigt, was alles Verkehrtes und Böses unter den Christen steht, dann ist er jemand Liebevolles. Das ist nicht wahr. Ja, diese Liebe Gottes hat zum Beispiel den Apostel Paulus getrieben, dem Apostel Petrus zu widersprechen, als er etwas Falsches getan hat. Diese Liebe Gottes hat Paulus auch dazu geleitet, die Korinther zu tadeln, dass sie einen Hurer in ihren eigenen Reihen geduldet haben, anstatt Konsequenzen zu ergreifen und Gemeindezucht zu üben. Ja? Also diese Liebe Gottes ist etwas, was auch entschieden und klar gegen das Böse und gegen falsche Dinge von Menschen auftreten kann, weil ihre erste Ausrichtung ist auf Gott. Jemand, der liebt, der sollte Gott vor allen Dingen lieben. Und dann in zweiter Ebene kommen die Menschen dran. Ja? Wenn die Priorität falsch ist, dann stimmt was nicht. Ja? Dann ist es auch nicht die Agape-Liebe. Denn die Agape-Liebe kommt von Gott und zuallererst kehrt sie zu Gott zurück und wendet den Menschen dahin, dass er in Hingabe an Gott leben will. So sehen wir, wie diese Liebe sich in dem Herrn Jesus ausgewirkt hat. Ja? Er war erfüllt von der Liebe Gottes und das, was er getan hat, das sehen wir im Hebräerbrief, heißt es, er brachte sich selbst durch den ewigen Geist als ein Opfer dar vor Gott. Das war Ausfluss der Agape-Liebe. Ja? Und so sollten wir auch, wenn wir in Liebe leben, dann sollte unser Leben ein Leben in Hingabe und Gehorsam und Opfer vor Gott sein. Dann, denke ich, ist die Agape-Liebe schon einmal ganz wesentlich zu ihrem Ziel gekommen in unserem Leben. Also die erste Dimension der Agape-Liebe richtet sich auf Gott hin, die Liebe zu Gott. Und die zweite Ebene der Agape-Liebe, das ist die Liebe zu den Brüdern, zu den Geschwistern, zu den Gläubigen. Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die die Bibel sehr, sehr deutlich hervorhebt, dass wir die Brüder lieben sollen, dass wir die wahren Gotteskinder mit dieser Agape-Liebe lieben sollen. Nicht jeder Gläubige ist mir vielleicht sympathisch. Vielleicht habe ich ziemlich Schwierigkeiten mit dem einen oder anderen. Ja? Aber durch den Geist Gottes darf ich jedes echte Gotteskind lieben, annehmen, weil ich weiß, Gott hat es geliebt. Gott hat es angenommen. Dann kann ich nicht ihm praktisch Bosheit, Ablehnung, irgend solche Dinge entgegenbringen. Ja? Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir finden das im Johannesevangelium schon sehr deutlich ausgedrückt, in Johannes 13 zum Beispiel. Es steht mehrfach im Johannesevangelium drin. Aber ich lese mal Johannes 13 ab Vers 34. Da sagt der Herr Jesus, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hat, wohlgemerkt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Auch hier steht Agape. Mit der Agape-Liebe Gottes lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Agape-Liebe untereinander habt. Ja? Selbstlose Liebe. Vergebende Liebe. Tragende Liebe. Liebe, die wirklich den anderen annimmt und die Gemeinschaft mit dem anderen einfach pflegt und hochhält, weil Gott diese Gemeinschaft begründet hat durch die Erlösung. Vielleicht lesen wir auch noch aus dem ersten Johannesbrief, aus dem vierten Kapitel da etwas dazu. Auch dieses Kapitel begleitet uns in dieser Verkündigung und kommentiert eigentlich auch immer wieder, was wir in 1. Korinther 13 lesen. 1. Johannes 4, Vers 11 und 12. Im Anschluss an das, was ich bereits gelesen habe, finden wir: Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden, zum Ziel gekommen. Ja. Und ich denke, das ist etwas, was in der Praxis nicht ganz einfach ist. Wie gesagt, wir alle haben unsere fleischlichen Seiten. Wir alle haben unser Versagen an uns. Die Dinge, wo wir nicht im Bild Christi gestaltet sind. Und da reiben wir uns auch gegenseitig aneinander. Das ist eine ganz klare Sache. Am stärksten merkt man das in der Ehe und Familie, dass man nicht nur am anderen Freude hat, sondern dass es immer wieder auch Dinge gibt, wo ein Wesensarten des anderen zum Beispiel aufregen, belasten, Schwierigkeiten machen. Ja? Jede echte Ehe ist nicht irgendein siebter romantischer Gefühlshimmel, wo man in der Verliebtheit die ganze Zeit umeinander gaukelt, wie Schmetterlinge umeinander, sondern das ist ja etwas ganz Realistisches, wo es auch um Nöte und Schwierigkeiten geht, um Verletzungen, um Enttäuschungen, darum wirklich weiterzumachen, auch wenn man erstmal meint, es geht vielleicht sogar gar nicht mehr weiter. Auch so etwas ist manchmal möglich. Ja? Und gerade da zeigt sich die Qualität der Liebe Gottes. Das ist dort, wo die Gefühlsliebe am Ende ist, wo der Eros überhaupt nichts ausrichten kann, dass dort eine Beziehung erneuert werden kann, getragen werden kann durch die Agape-Liebe Gottes. Und das ist auch dieses Wunderbare, dieses Wunder im Leben der Menschen, dort wo Menschen sich in der Welt scheiden lassen und sich gegenseitig furchtbarste Verletzungen zufügen, in Streit, dass die Fetzen fliegen, dass da Christen aufeinander zugehen können, einander vergeben können, füreinander beten können und in Liebe auch Erneuerung ihrer Beziehung erfahren können. So geht es auch in der Gemeinde. Auch da werden wir manchmal einander zur Last und reiben uns aneinander, nehmen Anstoß aneinander. Das ist ganz normal. Wir sind Menschen. Wir haben unser Fleisch noch an uns. Aber wie gehen wir dann damit um? Gibt es dann Feindschaften über Jahre, Verbitterung, Verleumdungen, vergiftete Beziehungen? Dann ist es eine Katastrophe gegen die Agape-Liebe. Ja? Sondern die Agape-Liebe wird die Gläubigen dazu führen, dass sie aufeinander zugehen, dass sie die Dinge bereinigen, dass sie miteinander reden und beten und dass es dann letztlich auch dazu kommt, dass Beziehungen, die belastet waren, wiederhergestellt werden. Ja? Das ist letztlich auch der Sieg der Liebe Jesu Christi in der Gemeinde Gottes, dass die unvermeidlichen Reibungen und Nöte nicht so enden wie in der Welt, sondern dass es Wiederherstellung gibt, dass die Einmütigkeit, die Liebe zum Herrn auch praktisch die gegenseitige Liebe wiederherstellt und erneuert, wenn sie einmal belastet worden ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, wer also keine Liebe zu den Brüdern hat, der ist auch nicht echt. Nach der Botschaft des ersten Johannesbriefes gehört es zu den wesentlichen Kennzeichen der wahren Gotteskindschaft, dass wir Liebe zu den anderen Kindern Gottes haben. Und dann gibt es noch eine weitere Ebene der Liebe, und das ist die Liebe zu den verlorenen Menschen. Auch das ist ganz wichtig. Wir finden das im 2. Korintherbrief. Da finden wir wieder diesen Begriff der Agape-Liebe in Vers 14 im Kapitel 5. Da heißt es ja, denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und Paulus bezeugt dann nachher, dass diese Liebe ihn letztlich auch drängt, als Botschafter für Christus andere aufzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Also es ist immer wieder diese opferbereite Agape-Liebe gewesen, die auch Menschen geleitet hat und getrieben hat, die Sicherheit ihres Berufes und ihres Standes zu verlassen, um zum Beispiel als Missionare das Evangelium anderen weiterzugeben. Oftmals unter Bedingungen, wo sie wirklich ihr Leben opfern mussten. Wir lesen also in der Missionsgeschichte in Afrika die erste Generation von Missionaren, die da, ich denke, so im 18. Jahrhundert oder Anfang des 19. nach Afrika ging, da sind die allermeisten sehr bald gestorben. Das war eine Blutsaat. Ja? Sie sind oftmals an Krankheiten gestorben. Manche sind von den Stämmen umgebracht worden, denen sie die Liebe Gottes bezeugen konnten. Und es sind dennoch immer wieder neue Missionare nachgekommen und waren bereit, ihr Leben hinzugeben, damit verlorene Menschen von dieser Liebe Gottes erfahren. Ja? Für uns ist es oft auf einer ganz anderen Ebene. Wir haben manchmal schon Mühe, uns zu überwinden, um vielleicht einem Nachbarn oder einem Arbeitskollegen das Evangelium zu bezeugen. Ganz einfach, weil wir dann vielleicht schon auch von ihm schief angesehen werden könnten. Ja, das ist oftmals ja schon allein das Empfinden, dass man vielleicht sich lächerlich macht, dass man vielleicht auch da in ein falsches Licht kommt, ein unerwünschtes Licht bei anderen, was uns oft zurückhält, den Menschen das Evangelium weiterzusagen. Und da denke ich, ist es auch wichtig, dass wir uns unser Leben prüfen und uns wirklich vom Herrn erbitten, dass er uns diese Agape-Liebe gibt, diese opferbereite Liebe, um auch anderen Menschen um uns herum das Evangelium wirklich sagen zu können. Da gehört natürlich auch dazu, dass wir anderen Menschen auch das ausleben. Dass wir zum Beispiel, wenn wir in materielle Streitigkeit mit unserem Vermieter kommen, wenn wir mit unseren Nachbarn vielleicht in Schwierigkeiten kommen, dass wir dann auch gemäß dem Maßstab dieser Agape-Liebe handeln. Ja, denn das wird natürlich zuerst gesehen, diese Botschaft. Wenn wir für unsere eigenen Interessen kämpfen, wenn wir beleidigt und verfeindet sind mit unseren Nachbarn und nicht den ersten Schritt wieder auf sie zutun, dann wird natürlich, wenn wir etwas sagen wollen von der Liebe Gottes, irgendwo das Echo nicht da sein können. Ja? Also die müssen wir zuerst einmal auch vorleben vor den Menschen in unserer Umgebung. Und aber diese Liebe sollte uns auch dazu drängen und leiten, anderen Menschen wirklich von dem Herrn Jesus weiterzusagen und ihnen diese Botschaft zu bringen, die vielleicht durchaus eine unerwünschte Botschaft ist. Ja, es kann ja manchmal sein, dass jemand nachher kein Wort mehr mit einem redet, wenn man ihm etwas weiter sagt und sagt, du bist ein verlorener Sünder, du brauchst Vergebung deiner Schuld. Ja, kann sein, dass jemand einen wirklich sogar verfolgt, ja, und sich an einem ärgert. Das sind ja diese Dinge, die auch Paulus erlebt hat. Ja, er hat zum Beispiel den Juden überall den Messias gepredigt und in den allermeisten Fällen war der Dank, dass er praktisch fast gesteinigt wurde und die Juden ihn regelmäßig aus der Stadt versucht haben rauszutreiben, nachdem sie diese Botschaft abgelehnt haben. Und doch ist er immer wieder hingegangen und hat immer wieder in neuen Städten dasselbe getan. Er hat seinen Volksgenossen wirklich das Evangelium bezeugt, in dem Wissen, dass es wahrscheinlich hauptsächlich Undank und Verfolgung als Antwort bringen würde. Das ist also diese Agape-Liebe gegenüber den Verlorenen in Aktion, wie wir sie auch im Vorbild des Apostels Paulus finden. Ja, nun möchte ich einfach noch einmal eingehen auf diesen zweiten Teil von 1. Korinther 13, wo nämlich diese Agape-Liebe jetzt in einzelnen Eigenschaften geschildert wird. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig, dieser Abschnitt, den finden wir oftmals auf Postkarten, hängt immer wieder an den Wänden. Aber wichtig ist, dass wir das auch buchstabieren und dass wir das auch im Alltag ausleben. Ja, wenn wir das jetzt miteinander durchgehen, dann dürfen wir denken an unsere Beziehung mit unseren Ehepartnern, mit unseren Kindern oder Eltern, mit unseren Nachbarn und Verwandten, mit unseren Arbeitskollegen, mit den Menschen, in denen wir im Alltag in Berührung sind. Dort sollte das ausbuchstabiert und ausgelebt werden, was wir in diesen Versen 4 bis 7 finden. Und dort ist es auch wirklich schwer. Ja, das ist eine ganz klare Sache. Diese Liste deckt sozusagen bei uns auch unsere eigenen persönlichen Mängel auf. Wenn ich schon mal lese, die Liebe ist langmütig, dann merke ich zum Beispiel schon mal einen ganz großen Mangel bei mir, wo Gott sehr viel auch an mir arbeiten muss, weil ich sehr zur Ungeduld neige. Leicht ärgerlich werde über Dinge, über schwierige Umstände, über Dinge, die nicht so laufen, wie ich es mir wünsche. Und Langmut ist ja eigentlich, dass man lange Zeit es ertragen kann, Widrigkeiten und Schwierigkeiten gegen sich zu haben. Ja, das ist dieses Wort Langmut, dass man nicht schnell ärgerlich wird, nicht schnell sagt, jetzt ist aber Schluss. Ja, jetzt ist genug, jetzt will ich nichts mehr zu tun haben mit dem Menschen. Das sagen wir ganz schnell noch oft. Ja. Und da leitet uns Gottes Geist, die Liebe ist langmütig. Das heißt, sie kann Schwierigkeiten, Bosheiten, Widerstand, Widrigkeiten ertragen und wartet und wartet und wartet und betet immer noch. Sehr schwierig manchmal, gerade auch in der Ehe, sehr schwierig in manchen Beziehungen mit dem Arbeitgeber, wenn einen jemand schikaniert. Aber genau das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft Gottes. Und wenn Gott nicht langmütig wäre, ihr Lieben, da wollen wir uns immer wieder dran erinnern, dann wären wir verlorene Leute. Ja? Die Bibel erinnert uns im 2. Petrus 3 daran, dass es die Langmut Gottes ist, die zugewartet hat mit dem Gericht der Wiederkunft Christi, damit noch viele zur Buße kommen. Langmut heißt, ich will dem, der sündigt, eine Chance geben, umzukehren. Ich will nicht den Stab zu schnell über ihm brechen. Ja? Ich will ihn ertragen, damit er die Möglichkeit hat, gerettet zu werden und umzukehren. Und genau diese Langmut erweist Gott. Und wenn wir anschauen, was die versammelte Menschheit Gott an Lästerungen, an Bosheiten, an Sünden und Übertretungen seines heiligen Gesetzes immer mehr im Grund entgegenwirft, dann müssen wir uns wundern, wie langmütig Gott ist. Irgendwann hat diese Langmut bei Gott ein Ende und es kommt das Gericht. Aber wir, die wir begnadigt sind, wir sollen langmütig sein und bereit sein, das Böse und Widrige in Beziehungen, in unserem Leben geduldig zu ertragen, bis Gott selber eine Änderung schafft. Die Liebe ist langmütig. Dann wird von der Liebe gesagt, dass sie gütig ist. Man könnte auch sagen, sie ist sanft, sie ist mild. Aber es heißt auch, sie sucht das, was für den anderen gut und nützlich ist. Und ich denke, das ist auch etwas ganz Wichtiges, was uns auch ganz praktisch helfen kann. Gütig sein heißt, das Beste des anderen im Sinn haben. Nicht mein eigenes Bestes. Ja? Das ist ja immer schon eine Alternative. Ja? Wenn es zum Beispiel in der Familie darum geht, da gibt es 5 Joghurts, 2 Lieblingsjoghurts und 3 andere. Ja? Ja, was ist denn dann das, dass man das Beste des anderen im Sinn hat? Ja, ja, dann nehme ich nicht den extra Joghurt, sondern den einfachen und lass den dem anderen. Ja, das ist ganz praktisch, ja, dass ich das Beste des anderen im Sinn habe, statt des von mir selbst. Und so ist es auch in größeren Dingen, ja, dass wir lernen, wirklich dem anderen im Sinn zu haben, selber zurückzustehen. Das gehört nämlich immer dazu. Ja, entweder ich oder der andere. Und normalerweise sagt der Mensch, ja, erstmal komme ich. Ja, und wenn ich die Liebe Gottes empfangen habe, dann darf ich lernen zu sagen, erstmal kommt der andere. Nicht aus so einer krankhaften seelischen Verklemmung raus. Ja, es gibt manche Menschen, die können sich selber nichts Gutes tun, die müssen immer dem anderen dienen, aber sie sind nachher voller Bitterkeit und Vorwürfe und sagen, wieso, die anderen beuten mich aus. Das ist nicht Liebe. Ja, das ist krankhafte Persönlichkeit. Versteht ihr? Das ist nicht gemeint. Deswegen, das wird den Christen oft vorgeworfen. Ja, die tun gar keine gesunde Selbstentfaltung zulassen. Die wollen immer nur, dass man den anderen was Gutes tut. Und das geht doch gar nicht. Aber hier wird nur mit den seelischen Kräften gerechnet. Ja? Und darum geht es ja nicht. Sondern wenn der Geist Gottes uns fähig macht, dann können wir freudig auf unseren eigenen Vorteil verzichten. Dann ist es nicht etwas, wo wir noch 15 Jahre hinterher wissen, damals musste ich ihm da was abgeben und das hat mich tief verletzt. Ja, dann war das keine Agape, sondern dann war das irgendwas Seelisches und was Krankhaftes. Versteht ihr? Ja, es geht darum, dass wir von Herzen den Vorteil des anderen suchen und dass wir von Herzen sagen, ich habe einen wunderbaren Gott, der mein Bestes sucht. Und deswegen kann ich das Beste der anderen suchen. Ja, wenn ich für andere lebe, dann sorgt Gott für mich. Das ist nämlich genau die Beziehung der Agape-Liebe, die letztlich auch in der Praxis funktioniert, wenn wir so leben. Ja? Wenn wir nicht an unseres denken, sondern an das der anderen, dann denkt Gott an uns und sorgt für uns. Hoffentlich haben wir das auch schon erlebt, aber es ist so. Ja? Also gütig sein, das Beste des anderen im Sinn haben. Dann geht es weiter. Die Liebe beneidet nicht. Oh, das trifft auch so einen Wesenszug in unserem menschlichen Herzen. Ich will der Größte sein. Ich will das Beste haben. Also wir haben in unserer Familie reichlich Gelegenheit, diesen Wesenszug zu studieren. Ja, wenn man dann eben bei Kindern so sieht, da ist es noch ganz ungetarnt und offen. Ja, wie das ist, wenn also einer ein bisschen was Größeres, ein bisschen größeres Schnitzelstück hat als jemand anders. Ja, und dann kommen solche Dinge raus. Ja, warum der? Warum nicht ich hätte doch eigentlich das Recht, das Beste zu haben. Ja, so ist unsere Gesinnung. Das ist das Fleisch. Das ist die Sünde. Ja. Und das ist etwas, was der Liebe Gottes zutiefst entgegen ist. Ja. Wir lesen von der Endzeit-Christenheit, die Menschen werden sich selbst lieben. Ja. Die falschen Verführer in der heutigen Zeit, die falschen Christen, die das Psychoevangelium verkündigen, sagen, liebe dich selbst zuerst, dann erst kannst du den anderen lieben. Ja. Das ist Psychologie. Du musst erstmal deinen Tank ganz voll füllen und dann kannst du auch an andere abgeben. Ja? Aber das ist das absolute Gegenteil von Agape-Liebe Und das ist sündige Irrlehre. Mal ganz deutlich sagen. Ja, der Herr Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nicht der liebe sich selbst, sondern der verleugne sich selbst. Ich kenne mich gar nicht, ja. Ich bin bei mir gar nicht dran, sondern Christus ist dran, ja. Das heißt, sich selbst verleugnen und nehme sein Kreuz auf sich, das heißt, er sage Ja zum Tod seines Eigenlebens. Wie gesagt, nicht quälerische Selbstkreuzigung, das ist Unfug, das ist krankhaft, das geht auch gar nicht, sondern dass ich einfach erkenne, wenn ich mit Christus in Gemeinschaft bin, dann bedeutet es den Tod für mein Eigenleben und dass Christus in mir leben kann und dass das Auferstehungsleben und die Liebe Christus in mir Raum gewinnen. Das ist eigentlich das biblische Leben im Geist und auch Leben in der Liebe. Dann habe ich die innere Kraft, nicht zu beneiden, mich zu freuen, wenn Gott einem anderen Gotteskind mehr Segen schenkt, mehr geistliche Gaben, mehr materielle Gaben als mir. Das ist auch so ein Prüfstein. Wie steht es mit uns, mit der fleischlichen oder der geistlichen Gesinnung? Ja? Wenn ich also geistlich gesinnt bin und die Liebe habe, dann kann ich mich über das Gute bei einem anderen von Herzen freuen, auch wenn es bei mir gar nicht so gut aussieht. Ja? Vielleicht gibt Gott mir Krankheit und dem anderen Gesundheit. Kann ich mich dann mit dem anderen freuen? Ja? Also das sind so Dinge, da wird es ganz praktisch. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Das ist auch etwas, was die Ichhaftigkeit und Sündhaftigkeit unseres Fleisches sehr gerne tut. Wenn ich schon etwas Gutes habe, dann muss es doch auch jeder merken und sehen. Dann muss ich auch davon reden und mich selber rühmen und groß von mir reden und groß von mir tun, damit alle anderen auch merken, dass ich etwas Besonderes bin. Das ist Prahlerei. Ja. Und das ist damit ganz eng verbunden, sie bläht sich nicht auf. Das heißt, wenn zum Beispiel so ein Vogel, manche Vögel, wenn die sich bedroht fühlen, da haben die so einen Luftsack und den blasen die dann auf und dann wirken sie dreimal so groß, wie sie wirklich sind. Ja, das ist als Abschreckung gedacht. Und so ähnlich sieht es auch mit den Menschen manchmal aus. Ja, sie blasen sich auf. Ja, sie wirken eindrucksvoller, sie wollen eindrucksvoller wirken, als sie wirklich sind. Und das ist etwas sehr, sehr Trauriges und etwas, was den Geist Gottes betrübt. Denn wir sind vor Gott das, was Paulus vorher gesagt hat, nämlich nichts. In uns selbst sind wir nichts vor Gott. Trotzdem stimmt es, dass wir vor Gott so kostbar sind, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Aber nicht, weil wir so etwas Tolles und Edles wären, das müssen wir verstehen. Auch das hat nichts mit krankhafter Selbstablehnung zu tun. Ja? Das sagt die Psychologie, man darf sich nicht selbst ablehnen. Im Licht der Bibel ist Selbstablehnung genauso wie Selbstprahlerei beides Ichhaftigkeit. Ja? Worüber drehen wir uns? Wenn wir uns selber ablehnen und depressiv sind, dann sind wir genauso ichhaft, wie wenn wir von uns selber eingenommen und euphorisch sind. Ja? Es ist beides dieselbe sündhafte Ich-Schiene. Und in dem Moment, wo ich in der Beziehung zu Christus von meinem Eigenleben loskommen darf, dann brauche ich nicht mehr an mich zu denken und mich groß zu machen, sondern ich kann Christus groß machen und zwar von Herzen, freudig, ohne das Gefühl zu haben, ich vergewaltige jetzt irgendwas in meinem Inneren, sondern dann ist der Kreuzestod Christi wirksam, um meinen Stolz und meinen Hochmut in den Tod zu bringen und dann kann ich von Herzen demütig sein und sanftmütig, so wie es unser Herr auch war. Aber das geht nur, wenn wir wirklich das auch ausleben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Mein Eigenleben ist im Tod. In dem Moment, wo wir unser Eigenleben leben lassen und bejahen und ausleben, da hat das Fleisch enorme Macht. Und die Agape-Liebe spüren wir nicht mehr und erfahren wir nicht mehr richtig in unserem Leben. Ja? Also es hängt wirklich davon ab, dass ich auch so lebe, als einer, der nicht mehr für sich selbst lebt, sondern für Christus, weil er gestorben ist, dem alten Ich-Leben gestorben. Das dürfen wir im Glauben ergreifen und darin liegt der Raum dann letztlich, dass die Agape-Liebe in unserem Leben wirken kann und uns tatsächlich schenken kann, dass wir loskommen von Prahlerei und von dieser Aufgeblasenheit des Ich-Lebens. In Vers 5 wird noch etwas von dieser Liebe gesagt. Sie ist nicht unanständig. Also, das ist ja bei der erotischen Liebe oft der Fall, dass sie einfach die Regeln des Anstandes verletzt, dass sie den anderen versucht, irgendwo anzumachen, in Anführungszeichen, so sagt man das ja heute. Und genau das tut die Agape-Liebe in keinster Weise. Die Agape-Liebe ist auch eine Liebe, die den anderen respektiert als ein Geschöpf Gottes und als ein Kind Gottes, wenn er ein Gläubiger ist, ja. Die ihm achtungsvoll gegenübersteht, die auch nicht auf seinen Gefühlen rumtrampelt, ja, sondern die wirklich auch den anderen auch mit seinen Schwächen, mit seinen Verletzungen achtet und respektvoll mit ihm umgeht. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Das haben wir heute nicht mehr im normalen Leben. Geht man miteinander sehr grob um. Man tritt auf die Wunden der anderen. Man verletzt sogar manchmal bewusst, provoziert, redet vulgär. Auch das gehört dazu. Das tut jemand nicht, der von der Agape-Liebe erfüllt ist. Ja, er redet keine, führt keine schmutzigen, unanständigen Reden. Ja, diese Liebe ist nicht unanständig. Und dann kommt dieser Punkt, den wir schon vorher erwähnt haben. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie sucht nicht das Ihre. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das zutiefst verstehen. Das ist eigentlich der Kern, könnte man sagen, der Agape-Liebe, dass sie für andere, für den Herrn und für andere da ist und nicht für sich selbst. Wie gesagt, wir wissen, wenn wir so leben, dann haben wir einen, der das Unsere sucht. So hat es auch der Herr Jesus gelebt. Er hat nicht das Seine gesucht, er hat das Wohl der Menschen gesucht, er hat aber auch gewusst, der Vater wird für seine Sache sorgen. Ja? Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Ja? Er hat es dem Vater übergeben. Und der Vater sorgt für den, der in Hingabe nicht das Seine sucht. Dann sucht Gott das Unsere. Und dann sind wir die allerglücklichsten Menschen. Ja? Denn wenn Gott für unsere Bedürfnisse sich sorgt und kümmert, dann sind wir viel besser versorgt, als wenn wir es selber machen. Ja? Der sündige Mensch sagt, ja, jeder muss doch um sich selber sorgen, das geht doch gar nicht. Jeder ist sich selbst der Nächste. Ja? Das ist auch so ein Spruch aus dieser sündigen Welt. Ja? Aber wenn wir in der Liebe Gottes stehen, dann können wir aufrichtig das Wohl der anderen suchen, ohne dass wir unserem eigenen Wohl hinterherjagen müssen. Vielleicht nochmal dazu auch eine Stelle aus dem Philipperbrief. Philipper 2, die ersten vier Verse. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Ja, das ist dieses Bild der Agape-Liebe in Aktion. So wünscht es sich der Herr, so hat es der Apostel den Philippern vor Augen geführt und hat ihnen dann auch gezeigt, wer das Vorbild für eine solche Liebe ist, nämlich der Herr Jesus Christus selbst. Sie lässt sich nicht erbittern. Das ist auch so eine Not mit unserem Fleisch. Wenn uns Unrecht geschieht, was machen wir normalerweise? Entweder wir rebellieren und schlagen zurück, oder wenn wir das nicht können, ja, der Weltmensch sagt, wir fressen es in uns rein. Ja? Dann sagt man gar nichts, dann nach außen hin kann man lammfromm wirken, aber in Wirklichkeit rumort es im Inneren. Und da ist Bitterkeit. Und sobald man mit dem Menschen über etwas spricht, kommt diese Bitterkeit plötzlich hoch und man merkt, oh, da ist überhaupt noch keine Vergebung geschehen, noch keine Bereinigung. Schaut, und das ist auch ganz wichtig, wenn wir in der Liebe Christi wandeln wollen, dann lassen wir uns nicht erbittern. Dann dürfen wir sorgfältig darauf achten, dass dieses Gift der Bitterkeit nicht unsere Herzen vergiften kann, sondern wir vergeben. Wir vergeben um des Herrn Jesu willen. Wir vergeben einseitig und gleich. Das ist ganz wichtig, ja? Nicht erst warten, ja, der muss erst mal kommen und sich bei mir entschuldigen. Ja, das wäre zwar schon richtig vielleicht manchmal, aber wir müssen vergeben um unsere Beziehung zum Herrn willen sofort, vor Gott sofort. Ja, damit gar nicht diese Giftwurzel der Bitterkeit in unserem Herzen Raum gewinnt. Sie rechnet das Böse nicht zu. Auch das gehört zu unserem fleischlichen Wesen dazu. Ja, es gibt manche Menschen, die führen schwarze Listen. Ja, wenn da einer genannt wird und sagt, das hat er getan. Am so und so vielen hat er das getan. Damals hat er das getan. Und dann das. Und dann das. Und dann kommt die ganze Sündenliste was einem alles Böses getan wurde. Schaut, und wenn Gott so mit uns gehandelt hätte, dass er uns das Böse, was wir ihm angetan haben, zugerechnet hätte, dann wären wir alle verdammt und hätten keine Hoffnung und kein Leben. Ja? Gott hat uns das Böse nicht zugerechnet, sondern vergeben. Und deshalb dürfen wir lernen, in der Kraft des Geistes Gottes das Böse, was uns getan wird, nicht zuzurechnen, es Gott zu übergeben, es aus der Hand des Herrn zu nehmen und Frieden zu haben, anstatt Unvergebenheit und Verbitterung zu nähren. Noch etwas ist wichtig, in Vers 6, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Wie gesagt, oftmals wird die Liebe Gottes so dargestellt, als sei das so etwas Süßliches und Freundliches und Tolerantes, was jedem Menschen machen lässt, was er will. Das stimmt nicht. Die Liebe hat nichts damit zu tun, Sünde zu dulden, Ungerechtigkeit nicht beim Namen zu nennen. Sondern im Gegenteil, die echte Liebe Gottes überführt und straft und korrigiert. Das sehen wir am besten bei den Eltern. Und das ist auch etwas, wo schon im Alten Testament diese Liebe in ihrem erzieherischen Aspekt uns vorgestellt wird und gesagt wird, wenn du dein Kind nicht züchtigst, dann liebst du es nicht. Wer sein Kind wirklich liebt, der wird es züchtigen, wird es zurechtbringen und zurechtweisen, wenn es einen bösen, verkehrten Weg geht. Ja, und so ist die Liebe nicht Tolerierung des Bösen, weder in der Gemeinde noch im persönlichen Leben, sondern die Liebe will das Böse, die Ungerechtigkeit abwenden. Und das bedeutet auch, dass Ermahnung und Zurechtweisung zu einer echten geistlichen Liebe dazugehört. Gott ermahnt uns auch. Er weist uns zurecht. Er züchtigt uns manchmal auch durch schmerzhafte Maßnahmen. Das ist alles Liebe, wenn wir die Liebe Gottes richtig verstehen. Sie ist eine heilige Liebe. Sie ist nicht irgendeine seelische Toleranz, irgend so ein Mischmasch aus Gewähren lassen und oberflächlicher Freundlichkeit, sondern sie sucht das wirkliche geistliche Wohl des Menschen. Und wenn jemand in der Ungerechtigkeit und Sünde lebt, dann geht es ihm nicht gut. Dann ist er auf einem verderblichen Weg. Und dann kann die Liebe nichts anderes tun, als letztlich ihn dazu bringen, dass er von diesem verderblichen Weg umkehrt. Und dann im Vers 7 die letzten gewaltigen Aussagen über die Liebe. Die Agape-Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ja, das ist etwas Gewaltiges. Das zeigt uns noch einmal, dass diese Liebe nicht aus uns selber kommen kann. Dass es etwas ist, was Gottes Geist wirken muss. Denn wir können nicht sehr viel ertragen. Bei uns ist ganz schnell das Ende der Toleranzschwelle, so nennt man das ja heutzutage, erreicht. Und dann fangen wir an zu reagieren. Aber wir dürfen es lernen, in der Kraft Gottes Lasten von anderen auch zu tragen. Dinge zu tragen, die uns vielleicht Mühe und Not machen, an anderen Menschen, auch in unserem eigenen Leben, Schicksalsschläge, sagt der Mensch, der Ungläubige. Aber wir nehmen ja die Dinge und dürfen sie aus der Hand Gottes nehmen. Wir dürfen lernen, sie geduldig zu tragen. Die Liebe glaubt alles. Wie schnell sind wir dabei zu sagen, oh, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Ja? Wie schnell sind wir dabei, jemanden abzuschreiben, wenn er vielleicht auch auf einem verkehrten Weg ist, wenn er uns enttäuscht hat, und zu sagen, nö, also das glaube ich nicht, der ist einfach weg vom Fenster. Ja? Das dürfen wir nie tun. Die Liebe Gottes glaubt alles. Das heißt, sie wird beten, sie wird sich einsetzen, auch für jemanden, der in die Irre gegangen ist. Es gibt manche Geschwister, die haben ungläubige Ehepartner. Ja? Auch da ist es vielleicht so, dass man manchmal denkt, ja, das wird ja nie irgendwie was werden. Aber das ist falsch. Wir dürfen alles glauben. Wir dürfen die Menschen vor Gott bringen, für sie beten bis zum letzten Atemzug. Und wir haben es ja mal gehört von Georg Müller, der wohl mal 60 Jahre lang für einen Menschen gebetet hat, dass er sich bekehrt. Und er hat es nicht erlebt, aber kurz nach seinem Tod hat der Mensch sich bekehrt. Ja? Also dieses Glaubt, die Liebe glaubt alles, das bedeutet, dass wir auch Glauben haben, auch Hoffnung haben für andere Menschen. Auch wenn vielleicht menschlich gesehen da ganz wenig zu hoffen ist. Und sie hofft alles, das bedeutet auch, dass wir wissen, wir haben einen Gott, der alle Dinge wenden kann. Ja? Menschlich gesehen sehen manche Dinge oft so aus, das ist jetzt so verfahren, da gibt es überhaupt keinen Ausweg mehr. Das ist einfach furchtbar, ja? Da kann man nur noch resignieren. Aber wenn wir mit Gott rechnen, der alle Dinge in seiner Hand hat, dem allmächtigen, gnädigen Gott, dann wissen wir, die Gnade Gottes kann aus jeder noch so verfahrenen Situation, ob jetzt bei uns selbst oder bei anderen, noch einen Ausweg schenken. Und deswegen die wahre Liebe, die göttliche Liebe, hofft. Sie hat Hoffnung für den anderen und sie hat Hoffnung für uns selber, weil sie auf Gottes Güte und Gnade vertrauen gelernt hat. Und dann, die Liebe erduldet alles. Man könnte auch sagen, sie hält in allem, sie harrt in allem standhaft aus. Das ist dieses Drunterbleiben unter der Last, das hier angesprochen ist. Dass wir, solange eben Gott bestimmte Nöte, auch vielleicht in Beziehung mit anderen in unserem Leben zulässt, dass wir so lange geduldig ausharren, dass wir im Glauben bleiben, dass wir in der Fürbitte bleiben, dass wir nicht sagen, jetzt ist Schluss, nicht den anderen abschreiben, nicht die Hoffnung verlieren, sondern dass wir geduldig sind in allen Anfechtungen, wirklich auch in der Hoffnung, dass der Herr es alles am Ende gut macht. Diese Geduld wird angesprochen in Jakobus und von Hiob gesagt, dass Hiob geduldiges Ausharren, standhaftes Ausharren hatte in seinem Leiden. Und dann durfte er sehen, welches Ende der Herr ihm bereitet hatte, nämlich ein wunderbares Ende. Ja? Aber vorher war Geduld und standhaftes Ausharren nötig. Ja, so sehen wir also diese Eigenschaften der Liebe, wie sie sich im Alltag äußern. Diese Liebe, das war genau das Gegenteil von dem, was die Korinther in ihrem Alltagsleben gezeigt hatten. Und ich denke, auch für uns ist es so, wenn wir diesen Spiegel sehen, jedenfalls auch für mich, dann sehen wir da ganz viele Dinge, wo wir zu kurz kommen. Aber schaut, das ist kein Grund zur Resignation, sondern im Gegenteil. Gott legt uns diesen Spiegel vor, damit wir wirklich auch mit ihm zusammenwirken. Er ist am Arbeiten an uns. Er erzieht uns, er züchtigt uns. Er will, dass wir immer mehr diese Liebe auch wirklich ausleben und offenbaren. Und dazu ist seine geduldige Erziehungsarbeit an uns da. Und wenn wir das jetzt lesen und wenn wir merken, dass bei uns hier viele Mängel sind, ich denke, das wird jeder von uns so empfinden, dann dürfen wir Gott bitten, Herr, wirke du an mir, dass ich in diesen Bereichen, da gibt es vielleicht besondere Bereiche, wo ich besondere Probleme habe, dass ich da überwinden darf in der Kraft deines Geistes, dass ich mehr und mehr lernen darf, deiner Liebe Raum zu geben und mein Eigenleben, meine Eigensucht in den Tod zu geben, damit du mit mir zu deinem Ziel kommst. Und das ist das, worauf, denke ich, auch der Herr hinaus will mit uns. Er möchte, dass wir immer mehr in der Kraft dieser Liebe leben und dass wir unser eigenes fleischliches Eigenleben immer mehr ablegen und überwinden können, in den Tod geben, damit er uns zu solchen machen kann, die auch ein Wohlgeruch des Christus sein können, in dem Maß, wie es der Herr uns schenkt. Möge der Herr uns allen dazu Gnade geben und uns da auch durch sein Wort ermuntern. Amen.